Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses schöne Lied. Also es war gar nicht so einfach. Es gab keinen Widerstand hier oben, um die Kanzel zu erobern. Ja, wir merken auch an den Themen, auch an dem, was wir in den Liedern und auch in den Versen schon an Gedanken haben. Wir gehen mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Und in diesem Zusammenhang steht auch der Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Ja, ich bin froh, wieder hier zu sein, auch wenn der ein oder andere eine Reise ins Ausland grundsätzlich mit Urlaub verbindet, was für die meisten von uns sicherlich zutrifft, weil sie eben überwiegend hier in Deutschland arbeiten. Aber also ich war leider nicht in Frankreich im Urlaub, sondern zum Arbeiten und auch in den USA nur zum Arbeiten und nicht im Urlaub zu machen. Aber es ist trotzdem schön, wenn man da arbeiten kann, wo andere Urlaub machen. Also deswegen ganz so schlecht ist das nicht. Aber mitunter ein wenig anstrengend. Deswegen entschuldigt, wenn ich noch so einen leicht trüben Blick habe. Vielleicht bin ich noch ein bisschen müde. Das war gestern 12 Stunden Autofahrt. Und man wird eben doch älter. Aber nichtsdestotrotz ein interessanter Text, der heute vor unseren Augen steht, aus der, ich habe mal die Variante aus der neuen evangelistischen Übersetzung gewählt. Und zwar ein Text aus dem Markus-Evangelium, dem Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da heißt es, da traten die Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er, was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken, und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die 10 anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich denke, wir alle kennen diesen Text, der in eine Zeit fällt, wenige Tage, bevor der Herr Jesus gefangen genommen wird, verhört wird, gegeißelt wird und letztendlich ans Kreuz geschlagen wird. Aber habt ihr nicht auch den Eindruck, dass diesmal die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die auf Jesus zutreten, dass gerade die beiden, und ihr erinnert euch vielleicht, das ist einige Wochen her, da kamen die schon mal in einer Predigt vor, gerade die beiden, die müssten doch eigentlich den Herrn Jesus genau kennen. Gerade sie müssten ihn verstehen, in seinen Worten, in seinem Herzen zu lesen wissen. Sie waren zusammen mit Petrus die Vertrauten ihres Herrn. Sie waren zusammen mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Und sie wurden immer wieder von Jesus unter den Jüngern zu etwas Besonderem herangezogen. Unmöglich, wie die zwei sich hier benehmen, oder? Was ist euer Eindruck, wenn ihr diesen Text so lest? Wo bleibt denn da unsere sogenannte christliche Bescheidenheit? Junge Leute würden vielleicht sagen, sie wollen sich einschleimen. Das geht doch gar nicht, wie die sich benehmen. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann stehen wir eher auf der Seite der anderen 10 Jünger. Die entrüsten sich. Die sind damit gar nicht einverstanden, wie Jakobus und Johannes sich verhalten. Aber wenn wir einmal mehr oder einmal näher darüber nachdenken, vielleicht sollten wir vorsichtig sein. Warum entrüsten sich die 10 anderen in diese Weise? weil Johannes und Jakobus so unbescheiden sind? Oder vielleicht, weil sie es einfach nicht gewagt haben, das auszusprechen, was sich die anderen 10 heimlich auch wünschen? Weil die beiden ganz offen gesagt haben, dass sie nach Macht streben. Vielleicht auch nicht auf Erden, dann doch im Himmel. Ist dieser Wunsch, den die beiden Jünger hier äußern, nicht irgendwie verständlich? Gut, ich denke, wir würden es heute vielleicht etwas anders formulieren. Vielleicht kommt es sogar uns gar nicht auf Ehrenplätze im Himmel an. Auf der Erde würde es uns ja vielleicht schon genügen. Sind diese beiden, der Johannes und der Jakobus, wirklich so unmöglich? Oder sind es einfach nur die beiden, die es wagen, eine berechtigte Frage zu stellen und ihren Wunsch ganz offen zu formulieren? Das ist doch viel besser, als immer nur drumherum zu reden oder gar nicht offen über ein Thema zu reden, gar nicht zu sagen, was man möchte. Was auch immer die Beweggründe der einen oder der anderen sind. Ich denke, es lohnt sich mal, den Blick in eine andere Richtung zu lenken, nämlich darauf zu schauen, wie Jesus reagiert hat. Reagiert er entrüstet? Nein. Er schwingt nicht die Moralkeule unter dem Motto, sowas zu denken, sowas zu fragen, das gehört sich gar nicht. Und das auch noch offen zum Ausdruck bringen, das ist unverschämt. Nein, das finden wir nicht. Sondern Jesus reagiert freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Er stellt zunächst mal selber eine Frage. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Er spielt sicherlich damit an, auf seinen Tod am Kreuz wenige Tage später. Wisst ihr, was euch bevorsteht? Wisst ihr, was ihr auf euch nehmen müsst? Seid ihr dazu bereit? Die beiden antworten auf diese Frage und sie bringen ein vollmundiges Bekenntnis hervor. Ja, das können wir. War das naiv oder haben sie wirklich alles bedacht? Wie dem auch sei, Jesus stellt es gar nicht in Frage. Er sagt gar nicht, ja, ja, jetzt habt ihr gut reden, aber wartet erst mal ab, bis es ernst wird. Nein, er akzeptiert einfach ihr Bekenntnis und er sagt ihnen voraus, dass es ihnen genauso ergehen wird wie ihm. Auch ihr werdet sterben müssen, weil ihr euch zu mir bekennt. Auf der anderen Seite aber wehrt er die Bitte der beiden Jünger ab, zur Rechten und zur Linken zu sitzen. Das steht euch nicht zu, steht mir nicht zu, euch das zu geben, sondern das wird denen zuteil, die dafür bestimmt sind. Es ist gut, dass wir das gar nicht wissen. Vielleicht fallen uns spontan die beiden Verbrecher ein, die zur Rechten und zur Linken mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden. Sind das vielleicht die Ehrenplätze? Wir wissen es nicht. Der Wunsch der beiden Jünger bleibt also unerfüllt. Aber letztendlich wollen sie etwas von dem haben, dass sie Jesus nachfolgen. Sie wollen einen Anteil haben an seiner Macht, wenn er einmal herrschen wird. Und genau das lehnt Jesus ab. Aber er staucht sie wegen dieser Bitte nicht zusammen, sondern er nimmt ihren Wunsch und stellt ihn in einen komplett anderen Zusammenhang. Jesus beschreibt zunächst mal, wie es in der Welt zugeht. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So ist das in der Welt. Das war damals schon so, als Jesus sicherlich das Römische Reich im Blick hatte und deren Vasallenherrschaft über sein Land. Aber wir sehen genauso das, was um uns herum passiert. Und es ist heute nicht anders wie damals. Und es betrifft nicht nur Unterdrückung um uns herum, sondern letztendlich regiert es hinein bis in die Tiefe unseres eigenen Lebens. Immer wieder finden wir Herrscher, finden wir Menschen, die Macht ausüben und andere, die darunter leiden. Der Schlüssel zum Verständnis für die Worte Jesu liegt letztendlich im letzten Vers des Predigttextes. Da heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Für uns ist es selbstverständlich, dass alles, was Jesus gesagt und getan hat, ein Dienst an den Menschen war. Das liegt auf der Hand. Und dass er am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, das ist ein klares Zeichen dafür, dass es ihm selber nicht ums Herrschen ging, sondern dass es ihm darum ging, den Menschen zu dienen, für sie da zu sein, ihnen Gutes zu tun. Hier spricht er davon, dass er sein Leben als Lösegeld gibt, dass er uns auslöst aus der Gefangenschaft von Schuld und Sünde oder Gefangenschaft in Schuld und Sünde und dass er uns erlöst von dem Zwang, für uns selber zu sorgen, den Sinn unseres Lebens und unser Heil selbst in die Hand zu nehmen, selbst herstellen zu müssen. Und genau deshalb müssen wir uns nicht selber groß machen und nicht versuchen, groß rauszukommen. In einem Bild gesprochen, wir müssen uns den Himmel nicht selber verdienen. Das hat Jesus schon für uns getan. Auch nicht dadurch, dass wir ganz besonders diensteifrig sind. Oder anders formuliert, wir müssen uns nicht bewusst ganz klein und ganz niedrig machen und am Ende ganz groß dazustehen. Die Worte Jesu in unserem Predigttext, die bestätigen das. Nicht als Moralpredigt, sondern als große Zusage an uns. Ihr müsst euch den Himmel nicht verdienen, das habe ich für euch längst getan. Im ersten Petrusbrief gibt es einen schönen Vers dazu, Kapitel 4, den Vers 10. Da heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dieser Vers fördert unser Bewusstsein, dass wir alle, wie wir hier sitzen, erfolgreiche Menschen sein können. Das ist weder illusorisch noch unmöglich. Vielleicht kommt es ein wenig überraschend. Gott selber hat das Erreichen von Größe für uns vorgesehen. Er möchte, dass wir alle groß werden, aber auf einem ganz anderen Weg, wie wir uns Menschen das häufig vorstellen. Es muss auch nicht immer in der gleichen Art und Weise geschehen, aber ein Grundprinzip liegt allem zugrunde. Und das haben wir gelesen im Vers 43. Wer unter euch groß sein will, der soll ein Diener sein. So sagt es Jesus seinen Jüngern. Auch wir sollten uns diese Worte in unser Herz schreiben. Vielleicht auch dann, wenn wir anderen begegnen. Und ich denke, ich selber kann bei mir da als erstes anfangen. Jemand niederzuhalten, ihn zu verunglimpfen, ihn vielleicht psychisch zu bedrängen, das sind keine Ausdrücke von Macht und Überlegenheit. Das gilt im Blick auf Menschen, die wir schätzen, aber vielleicht noch viel mehr auf Menschen, die wir nicht so gerne haben, die uns nicht so liebenswürdig erscheinen, vielleicht auch in Bezug auf nervige Arbeitskollegen, unliebsame Nachbarn. Wahre Größe zeichnet sich in unserer christlichen Überzeugung dadurch aus, dass wir uns in den Dienst für andere stellen, selbst wenn es unangenehm wird und wenn wir vielleicht auch Opfer bringen müssen. In Vers 44 heißt es, wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Die Worte des Herrn Jesus, die treffen uns häufig sehr hart. Sie gehen mitten in unser Herz und sie berühren uns. Zur Größe zu kommen durch Erniedrigung. Was für eine Herausforderung. Wer macht sich schon gerne selber klein? Aber der Herr Jesus, der hat uns durch sein Beispiel ein Vorbild gegeben. Dass dieser Weg, und mag er auch noch so steinig sein, er ist zu bewältigen, er ist zu schaffen. Letztendlich mit seiner Hilfe, mit dem Blick auf ihn mit ihm als Vorbild. Er ist ihn selbst gegangen. Und er gibt uns zu verstehen, dass er für uns Menschen sogar noch viel weiter gegangen ist. Er hat viel, viel mehr auf sich genommen, als wir überhaupt in der Lage sind zu bringen. Er hat sich viel mehr aufgeladen, als er uns auflädt oder von uns verlangt. Er ist bis nach Golgatha gegangen, um dort für uns zu leiden und zu sterben. Ich denke, der Herr Jesus, der möchte uns auffordern. Auffordern, immer wieder neu darüber nachzudenken, mich zu fragen, was habe ich von Gott geschenkt bekommen? An Begabungen, an Stärken, an Fähigkeiten, an Eigenschaften. Was habe ich angesammelt an Erfahrungen, an Berufserfahrungen, an Lebenserfahrungen, an Kenntnissen? Was habe ich erlebt an Glück, an Wohlergehen? Auch über das hinaus, wovon ich vielleicht denke, dass ich mir das selber erarbeitet habe. Und wozu kann ich dies alles nutzen, um anderen zu dienen? Wo kann ich es einbringen, dass es nicht nur mir dient, sondern auch anderen? Wie kann ich damit Gutes bewirken, nicht für mich, sondern für andere? Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, fallen uns eine Menge Dinge ein. Schauen wir auf uns als Gemeinde. Wir alle sind aufgerufen, aktiv an der Gestaltung unserer Gemeinde mitzuwirken, an unserer Gemeinschaft, an dem Miteinander. Es gibt so viele Aufgaben und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, ein jeder findet seinen Platz entsprechend den Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihm mitgegeben hat. Wir sind aufgerufen, respektvoll und barmherzig miteinander umzugehen. Vielleicht auch mal den unteren Weg zu gehen, ohne, wie soll ich mal sagen, dem zu folgen, was diese Welt einfach von uns verlangt. Ich meine, ihr kennt das alle, ihr seid berufstätig. Das Streben von fast allen ist es, ich möchte etwas darstellen, ich möchte Macht ausüben, ich möchte Verantwortung haben. Und nach diesem Streben oder durch dieses Streben wird sehr vieles kaputt gemacht. Und vielleicht können wir in dieser Welt anders sein. Und gerade in der Zeit, in der wir sind, es ist, ich meine, auch wenn viele Regeln jetzt fallen im Umgang mit Corona, es gibt immer noch viele Menschen, die darunter leiden. Engpässe, die entstehen, Menschen, die vernachlässigt sind, die Flüchtlinge, die jetzt kommen aus der Ukraine. Es gibt so viele Dinge, wo wir uns einbringen können und wo wir vielleicht auch als Christen oder gerade als Christen zeigen können, dass wir helfen, Lasten zu tragen, dass wir bereit sind zu dienen. Noch ein Gedanke zum Schluss. Und ich denke, dieser Gedanke ist ebenso ein Schlüssel für das Verständnis dessen, was der Herr Jesus uns mit auf den Weg geben will. Der Apostel Paulus, der schreibt einmal in dem ersten Korintherbrief wunderbare Verse. Da heißt es, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Vers, denn er beschreibt das Motiv, aus dem wir handeln sollen. Wir lesen hier, dass es offenbar möglich ist, dass Menschen alles geben, dass sie sogar alles aufopfern, ihr Leben hingeben, aber sie tun es ohne Liebe. Sie tun es nicht aus Liebe, sondern sie tun es vielleicht, um Lohn zu erhalten. Und zwar nur, um Lohn zu erhalten, um vielleicht gut auszusehen, um besonders zu sein, um vielleicht vermeintlich vor Menschen und vor Gott etwas zu gelten. Aber das ist eines der größten Missverständnisse, denen wir aufliegen können, mit dem wir vielleicht in eine falsche Richtung rennen. Es ist ein komplettes Missverständnis von dem, was der Herr Jesus will. Es ist nicht so, dass der Herr Jesus von uns möchte, dass wir große Taten, große Werke, große Opfer bringen, um dieser Taten und Werke und Opfer selber. Es geht nicht um die Taten selber, sondern es geht um die Liebe, die hinter diesen Taten steht. die Liebe, die hinter diesen Werken steht, die hinter diesen Opfern steht. Mit diesen Taten können wir vielleicht Menschen imponieren, aber Gott werden wir damit nicht täuschen können. Denn er selber, so heißt es in seinem Wort, er sieht auf unser Herz. Er kennt unser wirkliches Motiv, aus dem wir etwas tun. Er lässt sich nicht täuschen. Und deshalb finde ich es so wunderbar und so schön und so befreiend, dass wir bei all dem, was wir für andere tun, nicht darauf achten müssen, dass wir selber etwas sind und dass wir am Ende gut dastehen. Es ist so wunderbar zu wissen, dass wir uns den Himmel nicht verdienen müssen, dass wir das auch gar nicht können. Es ist wunderbar zu wissen, dass der Herr Jesus das für uns schon getan hat. Und so sind wir zum Dienen befreit, zum Dienen in und durch die Liebe, mit der der Herr Jesus uns geliebt hat. Man muss nicht mehr das Besondere tun, sondern man muss das tun, wozu Jesus ja in unserem Herzen spricht, was er durch unser verwandeltes Herz, durch unser umgestaltetes Herz tun möchte. Wir dürfen ihn wirken lassen durch uns. Ein Vers von Gerhard Terstegen zum Abschluss. Wer einen Strohhalm aufhebt in der Liebe, die Jesus in uns weckt, der hat ein großes Werk getan. Amen.